Morgen! Morgen hier alle, morgen zu Hause. Ich bin voll begeistert, dass ich hier sein kann. Britta auch, wir freuen uns wirklich da zu sein. Und es ist was Lustiges passiert. Ich hatte eine super Predigt vorbereitet. Und dann schickt mir Nico eine Message. Björn, kannst du uns das Skript mal zuschicken? Und ich schicke ihm von meiner super Predigt den Skript. Das war vorgestern. Und dann kriege ich die Antwort und sage, aber ich hatte dich doch gebeten, über den Apostel zu predigen. Und ich dachte, kennt ihr das? Kennt ihr nicht? Wahrscheinlich, aber ich kenne das. Und dann sitze ich dann mitten in der Nacht und denke, Herr, inspiriere mich. Der Herr ist gut. Und deswegen lass uns über den Apostel reden heute. Und das ist eine riesen Herausforderung für mich gewesen, weil es was ganz Spannendes ist. Ich weiß nicht, was eure Idee ist von einem Apostel. Ich habe dann immer so, erstmal dachte ich so, die Superhelden der Bibel natürlich. Danach habe ich dann ganz ehrlich gesagt so ein paar komische Erfahrungen gemacht. So ab und zu so ein bisschen bling-bling oder sehr, sehr, ja, ich habe Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, da sind Leute, die nennen sich Apostel und ich bin mir nicht so sicher, dass sie Apostel sind. Und dann kam der Höhepunkt, ständig sagten irgendwelche Propheten und prophetisch begabte Menschen über mir aus, Björn, du hast einen apostolischen Dienst. Und wisst ihr was ich nicht wollte? Alles. Ich wollte alles sein, außer Apostel. Das war für mich wirklich das, was ich nicht sein wollte, weil ich wollte doch einfach Björn bleiben. Ich wollte doch einfach ein ganz normaler Kerl bleiben und ich hatte so Angst, dass da so ein Hype raus wird und so und habe das voll abgelehnt. Und heute wollen wir ein bisschen darüber reden. Ich habe die Predigt genannt, hätte ich mal einen Architekten, weil ich möchte so hineinkommen, sonst rede ich ja mal sehr motivierend, aber heute ein bisschen erklärend, was ist eigentlich ein Apostel? Und bei mir war das dann so in dieser Geschichte, ich wollte es also absolut nicht machen, ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte nicht hineingehen. Und so war ich in Deutschland unterwegs, war am Predigen oben an der dänischen Grenze in einer recht kleinen Gemeinde. Und danach gab es was zu essen und plötzlich hatte der Leiter ein Wort für mich. Und er sagte, ich glaube, ich habe ein Wort für dich, Björn. Und ich musste das mitteilen. Ich sage, ja, hau rein. Und er sagte, der Herr sagt zu dir, hör auf, so klein zu denken und umarme die ganze Welt. Und ich ganz ehrlich, in meinem Kopf dachte ich, Junge, du weißt nicht, was du da sagst. Das will ich nicht. Erstmal, Westeuropa reicht mir, Mittelmeerraum reicht mir. Wir sind in Gemeindegründung und musste lernen, dass nur weil du Gemeinde gründest, bist du noch lange kein Apostel. Das gucken wir auch gleich rein, das Wort sagt da mehr zu. Also habe ich nur gedacht, okay, ich verlasse diese Stadt in Norddeutschland. Dänemark ist weit genug entfernt von Marseille, das kriegt keiner mit. Ich fahre nach Hause. Aber der Herr blieb dran. Und so 2 Monate später bin ich gerade in Marseille und mein Telefon schellt. Und ich gucke so, Kalifornien, USA. Wen kenne ich in Kalifornien, USA? Jetzt muss ich sagen, inzwischen war ich ein Ausbilder geworden für Gemeindegründungen in einem Werk, das heißt DCPI, ist wahrscheinlich die meistverbreiteste Gemeindegründungsschule in der Welt, in über 170 Ländern. Und ich denke so, hallo? Hey, hier ist Paul Baker. Ich bin der Gründer von DCPI. Wir haben uns mal getroffen, aber wir haben uns echt nur kurz getroffen. Ich muss mit dir reden. Ich sage, okay, ich muss dich sehen, weil Gott hat mir gesagt, ich soll dir etwas sagen. Ich sage, ah, super, du bist gerade in Frankreich. Nee, ich bin in San Diego, Kalifornien, USA. Ich sage, du hast eine Europareise vor und du willst zu mir kommen. Nein, ich bin in San Diego, Kalifornien, USA und Gott hat mir gesagt, ich soll zu dir nach Marseille kommen, um mit dir zu essen. Ich denke so, was will der? Ich sage, okay, du nimmst jetzt einen Flieger von Kalifornien nach Marseille, um mit mir zu essen und dann fliegst du wieder? Ja. Okay, das scheint wichtig zu sein. Ja. Also kommt er nach Marseille, wir gehen in ein Restaurant und dann guckt er mich an und sagt, auf Englisch, was ist dein Dienst? Ich erkläre ihm, was ich mache. Oh, wir machen dies in der Mission, wir gründen Gemeinden, wir sind in Frankreich unterwegs und in ein paar anderen Ländern und erzähle ihm das so. Und er guckt mich an und sagt, ja, das ist interessant, sag mir das Wort. Welches Wort? Ja, sag mir das Wort. Ich weiß nicht, welches Wort du meinst, Paul. Ich will das Wort hören. Und dann sagt er wieder, was ist dein Dienst? Ich denke, komisch. Okay, sag ihm das Gleiche nochmal. Muss ja irgendwas falsch verstanden haben. Erklär ihm alles, was ich so alles mache. Und dann guckt er mich an und sagt, sag mir das Wort. Paul, welches Wort? Björn, ich bin gekommen, um das Wort zu hören. Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist dein Dienst? Ach nee, nicht schon wieder. Ich denke, ist mein Englisch so schlecht? Also erkläre ich das irgendwie anders. Das Gleiche, aber anders. Und dann sagt er, das hast du mir schon 2-mal gesagt, nur anders. Aber was ist das Wort? Ich sage, Paul, lass mich in Ruhe. Was meinst du mit dem Wort? Und dann sagt er, Und plötzlich ist das so ein Moment, ich weiß nicht, ob er das schon mal erlebt hat, da spricht dich jemand an, du weißt, jetzt spricht Jesus. Und zwar durch diese Person. Das war so, boff, ich gucke ihm in die Augen und dann sagt er, ich habe nicht diesen ganzen Weg von Kalifornien nach Marseille gemacht für nichts, sondern Gott hat mich geschickt, dass du das Wort sagst. Ich so, Paul, welches Wort? Ich verstehe nichts. Und dann sagt er diesen Satz, Björn, was ist so schwer daran zu sagen, ich bin ein Apostel und alles in mir bricht zusammen. Das war so ein ganz sensibler Moment. Und dann sagt er noch hinzu, habe ich dir nicht gesagt, aufzuhören, so klein zu denken und die ganze Welt zu umarmen? Und ich denke, oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe es nicht geschafft zu sagen, ich bin ein Apostel. Ich bin nach Hause gegangen, ich konnte es nicht sagen. Ich hatte mich so festgelegt, ich will alles sein, nur kein Apostel. Und so flog Paul wieder weg und ich war immer noch da und war immer noch nicht so überzeugt. Ich bin ab und zu ein bisschen fest. 2 Monate später, wir haben ein Seminar, ein paar Gastsprecher dabei. Wir gehen abends ins Fußballstadion, haben eine super Party, gehen auf dem Rückweg bei irgendeinem Araber vorbei bei uns, um Snack und essen einen Kebab. Und wir sitzen so zusammen, ich glaube, wir waren 6 Leute. Ich saß einem Pastor gegenüber, wir unterhielten uns. Neben mir saß ein Freund mit einem Leiter gegenüber, die unterhielten sich auch. Und der so schräg mir gegenüber saß, der mit meinem Freund sprach, so ein Bodybuilder, so richtig so boah, Muskelpaket. Und sprach mit einer ganz, der hat eine ganz weiche Stimme, sprach mit einer ganz weichen Stimme mit meinem Nachbarn. Und ich hatte gerade mein Gespräch unterbrochen, guck so leicht schräg rüber, einfach mal so hineinhören. Plötzlich dreht er seinen Kopf zu mir und spricht, nicht mit dieser weichen Stimme, mit einer knallharten Stimme, habe ich dir nicht gesagt, nicht so klein zu denken, sondern die ganze Welt zu umarmen, dreht sich wieder um und spricht normal weiter mit meinem Nachbarn. Und ich denke, hat das irgendjemand hier mitgekriegt, was da gerade passiert ist? Und ich weiß, Gott meint es echt ernst. Ich bin nach Hause gegangen und bin erstmal ins Gebet, ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, Gott, vergib mir. Vergib mir, dass ich das nie angenommen habe. Und Gott hat mich in dem Augenblick daran erinnert, dass ich als junger Christ in meinen Vers, Bibelvers gebetet hatte aus dem Psalm 2, Vers 8, wo geschrieben steht, das fordere von mir und ich gebe dir die Nationen als Erbe und die Enden der Erde als Besitztum. Und ich habe angefangen. Ich musste lernen, ich habe mit Britta, meiner Frau, trainiert, zu sagen, ich bin ein Apostel. Das ging so schwer. Kennt ihr das, wenn ihr euch festgelegt habt und ihr sollt etwas sagen, was ihr nicht sagen wollt, dass es ganz schwer ist? Und ich habe das dann gemacht und dann weiß ich noch, das erste Mal ich in einer Gemeinde und habe gesagt, ich bin ein Apostel. Das war richtig schwer. Aber jetzt musste ich mich damit auseinandersetzen. Ich fing an zu beten und zu sagen, Gott, öffne die Türen. Du hast gesagt, ich soll von dir Nationen fordern und plötzlich öffnet Gott Tür. Aber natürlich musste ich mich mit dem Thema auseinandersetzen und deswegen ganz spannend heute in der Vorbereitung, was ist eigentlich ein Apostel? Wir haben da irgendwelche Ideen, wir sehen den herumreisenden Paulus, wir sehen den Petrus, wir sehen die verschiedenen Jünger, die zu Aposteln wurden. Wir sehen vielleicht heute irgendwelche unheimlichen Dienste, die weltweit unterwegs sind und irgendwie in anderen Sphären schweben, haben wir den Eindruck. Und die Frage ist, was machen wir eigentlich? Was mache ich eigentlich? Was heißt das in der Bibel? Und das ging einfach an den Punkt, dass man dann sagen konnte, okay, das Wichtigste ist, zu schauen, was das Wort selber sagt. Paulus, der Apostel Paulus, sagt im 1. Korinther 1, Vers 1, dass er ein berufener Apostel ist. Aber ein bisschen später, im 2. Korinther, im anderen Korintherbrief 3, Vers 10 steht, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Also der Apostel ist ein Baumeister. Geh nochmal zurück mit dem Bild, mit dem Haus. Ihr seht, wenn ein Haus nicht solide gebaut ist, dann bricht es irgendwann zusammen. Wir haben uns in Marseille, gibt es sogenannte Wildbauten. Wir nennen das die Cabanon, das sind so Hütten. Die Hütten, die wurden einfach irgendwann aufgebaut. Da gab es keinen Architekten. Da wusste der Bauherr, der Hausherr einfach Bescheid, wie man ein paar Steine aufeinander setzt. Und ob das jetzt solide ist oder nicht, ist nicht so wichtig. So, jetzt haben wir seit ein paar Jahren eine echte Krise in Marseille, weil Häuser stürzen ein. Man hat sie irgendwie vergessen, einen Fachmann einzuholen. Ja, und von daher war alles so ein bisschen wackelig. Und so haben wir so manche Häuser, die einsturzgefährdet sind, eingestürzt sind. Wir hatten inzwischen Todesfälle, einfach nur, weil der Architekt, man hätte da sein sollen, zur rechten Zeit. Und so bin ich ins Wort hineingegangen und sage, okay, wenn der Architekt ein Baumeister ist, dann ist es ja gar nicht so ein Überflieger. Dann ist es ja gar nicht so einer, der irgendwie so über allem steht, sondern eigentlich ist er nichts anderes als ein Fachmann, ein Architekt, der weiß, wie man Pläne schmiedet. Wie man die Vision eines Hauses, die jemand hat, in gute Pläne umsetzt, damit das Haus solide gebaut wird. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht darüber und gesagt, okay, wenn ich also ein Apostel bin, was ist denn dann in diesem Hausbau meine Aufgabe? Ich selber war ja Dachdecker früher, komme also vom Bau, mache eigentlich ziemlich alles am Bau, macht mir auch richtig Spaß, das ist so zum Runterfahren für mich, baue ich immer ein bisschen. Und das Erste ist natürlich das Fundament. Und was wir wissen von der Bibel her, vom Neuen Testament, Jesus ist das Fundament. Okay? Steht im 1. Korinther 3, Vers 11, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was schon gelegt ist, Jesus Christus. Das heißt, wenn ich also ein Apostel bin, dann sagt Jesus mir, eine meiner Stärken ist es, gute Fundamente zu bauen. Was ist ein Fundament? Ein Fundament gibt die Größe und Höhe eines Gebäudes klar, weil die Fläche deines Fundaments sagt, wie groß das Haus ist, welche Fläche das Haus haben kann, was man darauf baut. Die Dicke, die Tiefe des Fundaments spricht darauf aus, wie viel Gewicht du draufhauen kannst, das heißt, wie hoch du das Haus bauen kannst. Also bin ich ein Fachmann für Fundamente. Dass eine Gemeinde, ein Werk, eine Vision einer Gemeinde so ein Fundament bekommt, dass die Gemeinde wirklich darauf fest stehen bleibt. Das ist der erste Teil. Also das Fundament muss solide sein. Der zweite Punkt in dem Ganzen, das Gebäude muss in Waage gebaut werden. Habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr so durch Altstädte geht und dann so Häuser total schief stehen zum Teil? Wir wohnen in einem sehr alten Stadtteil. Das älteste Dokument unseres Hauses ist aus dem 12. Jahrhundert. Unser Stadtteil wurde vor 2600 Jahren gegründet, also es ist wirklich alt. Wir haben riesige Mauern. Und ich weiß, einmal hatten wir ein Haus bekommen als Werk zur Miete, mussten das renovieren. Und die hintere Fassade, wenn das Haus so stand, dann war die hintere Fassade, stand die so schräg. Oben war so ein 20 Zentimeter breiter Riss. Das ganze Ding stand eigentlich im Winkel und hielt nur, weil glücklicherweise außen an einer Ecke auch noch ein anderes Haus stand und das Ding nicht fallen konnte. Ja, also das war in sich total schief. Ja, oder ich weiß noch, als wir im Wohnzimmer einmal fließen wollten und wir festgestellt haben, auf nur 5 Metern hatten wir 20 Zentimeter Gefälle. Du konntest mit dem Skateboard herumfahren. Ja, also richtig gut. Aber ein Gebäude muss in Waage sein, damit es stabil ist. Also das Fundament ist solide, aber ein Gebäude muss in Waage sein, damit es stabil ist. Und lass uns mal etwas hineinschauen, was dabei so wichtig ist. Die Bibel lehrt uns, dass wir sehen, das Fundament ist in Waage, ist gerade. Und dann gibt es ja diesen gelben Punkt. Und dieser gelbe Punkt ist Epheser 2, Vers 20 bis 22. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst der Eckstein, der gelbe Stein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch mit aufgebaut werde, damit dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Was ist eigentlich der Eckstein? Habt ihr vielleicht schon mal gelesen in der Bibel. Der Eckstein war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Erstmal, er war der erste Stein, der gesetzt wurde. Ja? Weil damals, zur damaligen Zeit, hatte man keine Wasserwagen. Also musste man herausbekommen, wie kriegen wir denn ein Gebäude hin, was gerade steht. Weil wenn es schief steht, ist es einsturzgefährdet. Also wollen wir es gerade hinbauen. Und damit wir es gerade hinbauen, haben wir keine Wasserwagen. Aber was wir hatten schon, wir hatten Geometriekenntnisse zu dieser Zeit. Also hat man den ersten Stein, den Eckstein, solide hingesetzt. Er war der Punkt, von dem alles ausgemessen wurde. Und was man gemacht hat, nächste Bild, man hat eine Dreieckskalkulation gemacht. Und dann sehen wir, okay, links der Balken für die erste Etage muss da hingesetzt werden. So für die gute Augen haben, ihr seht, dass die Etage nicht ganz gerade ist, die erste. Ja? Aber wie können wir das feststellen? Indem wir eine zweite Dreiecksberechnung machen und stellen fest, oh, das Ding ist ja gar nicht in Waage. Ich muss es weiter runtersetzen. Und so wurde das ganze Haus seiner Zeit, zu Jesu Zeit, wenn ein Haus gebaut wurde, von diesem einen Eckstein ausgebaut, ausgemessen, damit alles in Waage ist. Immer auf dieser aus der Dreiecksgeometrie. So, das heißt also, wenn Jesus unser Eckstein ist, dann müssen wir alles, was wir bauen in der Kirche, zum Beispiel basierend bauen, auf den Werten Jesu, auf dem, was Jesu gesagt hat, und immer heilsorientiert beurteilen. Das ist eine der Aufgaben eines Apostels. Also nicht nur das Fundament zu legen, sondern zu helfen, dass das ganze Konstrukt, Gemeinde, Organisation, letztendlich so steht, dass es nicht wieder zusammenbricht. Dass es nicht schwache Stellen dabei gibt. Der dritte Bereich dabei ist eine gute Struktur. Also eine gute Struktur, das heißt zum Beispiel, wo setzen wir denn die tragenden Wände hin? Dass man da Gewicht draufsetzen kann. Alle die, die Häuser haben und ihr wohnt in Häusern, dann wisst ihr, ihr solltet niemals die tragenden Wände rausnehmen. Warum? Wenn die tragenden Wände rausnehmen, ist es Einsturzgefahr. Also in allen Häusern haben wir tragende Wände und wir haben Leichtbauwände. Wände, die nichts tragen, die kannst du rausreißen. Wenn du ein größeres Wohnzimmer haben willst, Durchbruch zur Küche oder was auch immer, und da ist nur eine Leichtbauwand, kannst du aufmachen. Ist es eine tragende Wand, musst du einen Träger einbauen. Damit das Ganze solide und fest steht. Was sind die tragenden Wände in einer Kirche? Das sind die Werte zum Beispiel. Ihr seid hier die FCG Bielefeld, ihr habt Gemeindewerte. Ihr habt Dinge, die sollten nicht verrückt werden. Dazu stehen wir, das sind wir. Das sind die Sachen, die wir nicht wegdiskutieren. Die Leichtbauwände, das mögen ein paar Formen sein, die entwickeln sich. Ich habe, als ich reinkam heute, festgestellt, dass ihr ein neues Bühnendesign habt. Da ist eine Leichtbauwand verschoben worden. Da ist eine Deko reingekommen. Da ist Technik reingekommen. Okay? Aber als Apostel habe ich eine Sensibilität dafür, was ist tragende Wand und was nicht. Wie sollte das Haus stabil bleiben? Und als ich das alles so entdeckt habe, dachte ich, wow, das ist interessant. Das ist gar nicht so schwer. Und so der Alltag von mir als Apostel, nachdem ich das dann endlich umarmt habe, steht sich plötzlich so raus, so ein Wochenende wie jetzt. Freitagabend in Düsseldorf, Holy Spirit Night. Geistestaufen, Heilung, Menschen geben sich hin, sind auf den Knien. Ich war total überwältigt. Sie haben mit 30 Leuten gerechnet und 125 kamen. Da hast du, wow, Heiliger Geist, das ist der Burner. Liebe ich. Abends nach Hause, irgendwie ganz spät geschlafen erst, weil man ist ja so voll Freude, was Gott so tut. Nächsten Morgen nach Duisburg, Gemeindeberatung. Ja, über die Qualität der Kirche, die Struktur richtig bauen. Von Duisburg direkt rüber nach Bochum, unterwegs eben über Telefon, über Knopf im Ohr, darüber regeln, wie man in Spanien Gemeinden bauen kann. Komm in Bochum an und rede dort mit einem Leitungsteam, wie sie mehr Heiliggeist in ihre Gemeinde bekommen. Und während ich darüber rede, kommt der Heilige Geist und ein Leiter, der noch nie den Heiligen Geist gespürt hat, fängt an zu weinen. Und sagt, wow, das habe ich noch nie erlebt. Das ist das. Das, was man mir immer erzählt hat. Und weint und weint. Ja, das ist cool. Das liebe ich. Und heute bin ich hier und predige in der Gemeinde. Und erzähle ich, was ein Apostel so macht. Und du denkst, das ist spannend. Also Struktur legen, Basis legen. Aber auch, vierter Punkt, die richtigen Materialien am richtigen Ort. Was sind die Materialien einer Kirche? Sorry, dass ich euch das sagen muss, das sind wir Menschen. Ja, wir müssen am richtigen Ort eingesetzt werden, weil Gott hat jedem von uns eine Berufung gegeben. So, jetzt habe ich die Herausforderung als Apostel, dass ich so ziemlich alles kann. Das hört sich jetzt erstmal hochnäsig an und stolz, aber das ist wahr. Warum? Weil ich viel Pionierarbeit mache. Der Apostel macht viel Pionierarbeit. Zurzeit sind wir gerade in 14 Gemeindegründungen aktiv mit beteiligt, gründen aber viel, viel mehr. Da sind wir nur beratend dabei. Und das Problem ist, ich kann vieles machen und ich bin Experte in nichts. Und das ist richtig frustrierend. Also das heißt, du denkst, wow, ich kann lehren. Und dann kommt da dieser Lehrer und der lehrt so gut und denkst, Mensch, wo holt der das denn her? Und dann evangelisierst du und der Heilige Geist fällt und denkst, wow, Gott benutzt mich im evangelistischen, missionarischen Bereich. Und dann kommt der Evangelist neben dir und denkst, nee. Warum kann er das so gut und ich nicht? Warum kriegt er das dahin? Ja? Oder habt ihr das schon mal mitgekriegt, wenn du manche Prediger dazu hast, Evangelisten? Das sind ganz einfache Predigten. Und Hunderte bekehren sich und denkst, das könnte ich auch sagen, aber bei mir bekehrt sich keiner. Ich verstehe das nicht. Die haben also irgendwie eine Gnadengabe, die habe ich nicht. Ja? Oder ich kann auch hirtlich sein. Ich kann mich um die Lebensqualität der Menschen kümmern. Aber wenn ich dann neben einem wirklichen Hirten, einem Pastor stehe, dann denke ich, ich bin viel zu hart. Der hat so eine Barmherzigkeit, warum habe ich die nicht? Versteht ihr? Also ein Apostel ist Experte in nichts, aber fähig, alles zu tun. Ja? Und das kann ab und zu ganz schön Frust hervorbringen, sage ich euch aus eigener Erfahrung. Okay. Aber was wir wünschen und woran wir arbeiten, was ich sagte mit dieser Struktur, mit diesem Verlangen, zum Beispiel bin ich heute hier, ich sehe eure Gesichter, ich kenne euch aber die meisten nicht. Aber in mir brennt das Verlangen, dass jeder von euch Lebensqualität hat, seinen Platz in seiner Kirche findet und das Ganze zu einem tollen Gefüge zusammengebaut ist, was richtig stabil ist. Ein solides Haus. Also habe ich hineingeguckt ein bisschen, was im Wort noch weiter zu gucken. Ich habe gemerkt, dass als Apostel, ich bin nicht ruhig, nur eine Gemeinde zu gründen. Wir sind rausgegangen, wir dachten damals, wir haben geträumt, eine Gemeinde in Marseille zu gründen und musste lernen, der Apostel in der Gemeinde, der wird immer dafür sorgen, dass aus der Gemeinde eine gut strukturierte Gemeindegründungsbewegung wird. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als über Gemeindegründung nachzudenken. Ich kann nicht anders, als Leute zu schulen, zu begleiten, dass überall Gemeinden auftauchen. Ich habe gesagt, wir sind in 14 Gemeindegründungen aktiv dabei. Das heißt, wir sind aktiv, richtig mit drin. Aber ich schule ständig Gemeindegründer. Ich war dieses Jahr noch schon im Kosovo, ich war in der Ukraine. Wir werden nach dieser Deutschlandtour in die Karibik fahren. Plötzlich haben wir 6 Gemeinden auf Guadeloupe, 30 Gemeinden in Haiti. Ja, eine Bewegung startet auf der Dominikanischen Republik, Spanisch sprechen, also brauche ich Spanisch sprechende Ausbilder, habt ihr gefunden. Und Gott schenkt Gnade. Das ist Teil der Gnadengabe. Das kann ich nicht produzieren. Das ist nicht, weil ich so toll bin. Für die, die uns kennen, erinnern sich vielleicht daran, dass ich den Bibelschulabschluss habe, nicht fähig zum geistlichen Dienst. Aber Gott meinte, dass man durch Glauben Unfähigkeit überwinden kann. Also musste ich annehmen, was Gott mit mir macht. Ich ermutige dich anzunehmen, was Gott mit dir macht. Was sicherlich ist, ist, dass der Eifer, wie Johannes 2, Vers 17 oder Psalm 69 steht auch, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und ich glaube, als Apostel, da ist man verzehrt von der Suche nach Qualität, Stabilität in den Kirchen. Das ist unser größter Traum. Und diese dann in einem so einfachen System, dass man es leicht reproduzieren kann, sprich neue Gemeinden gründen kann. Und was sich bei uns wirklich da so toll entwickelt hat, ich habe eine Karte mitgebracht. Wenn ihr euch überlegt, ihr seid so lange, unterstützt ihr uns schon als Missionare. Und viele Jahre, viele wissen, das war so schwer. Was so schwer, was haben wir 14 Jahre lang, nach 14 Jahren saßen wir erneut als Familie da. Und haben 2006 angefangen, darüber nachzudenken, die Gemeinde EPP jetzt zu gründen. Und als ich jung war, 27 Jahre, sprach Gott zu mir, dass im Jahr, wenn ich 53 werde, soll ich Großvater werden. Das heißt, die Leitung abgeben. Das war 2019. Inzwischen ist EPP 4 Campus, wir gründen gerade weitere 7, genau, weitere 7. Und aber jetzt war ich ja nicht mehr Leiter. Und dann hatten wir vor 2 Jahren dann den Gedanken 2019, Herr, wohin? Ich brauche einen neuen Spielplatz. Und dann kam das Jahr, ihr erinnert euch mit dieser Apostelgeschichte. Und dann gesagt, okay, dann lass uns ein Netzwerk aufbauen. Und ich dachte an ein paar Freunde, ich habe sogar 10, 15 Leute, 10, 15 Gemeinden. Und dann habe ich vergessen, dass meine Freunde Freunde haben, die Freunde haben, die Freunde haben. Und jetzt sind wir 2 Jahre später, wir sind über 120 Gemeinden in 26 Nationen unterwegs. Österreich, Bulgarien, Burundi, Kamerun, Kongo, Dominikanische Republik, Guinea, Frankreich, Gabon, Deutschland, Ghana, Guadeloupe, Haiti, Irland, Kosovo, Moldawien, Niederlande, Marokko, Tunesien, Norwegen, Polen, Portugal, Südafrika, Spanien, Togo, Ukraine. Und es vergehen kaum 2 Wochen, dass nicht was Neues dazukommt. Und ich stelle fest, dass diese Buße, die ich tun musste über meine Berufung als Apostel, dass Gott das ernst meinte. Weil ein Teil, der auch mit der apostolischen und mit dem Apostelberufung zusammenhängt, ist, dass Leiter Vertrauen in einen Apostel haben, weil sie begleitend sind. Das ist die Aufgabe eines Apostels. Das ist die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Aber jetzt kommt es in den Punkt weiter. Im Epheser 4 können wir lesen, von 11, Vers 11 bis 16. Dann gehen wir ein bisschen schneller jetzt mal durch. Er hat die einen gegeben als Apostel, die anderen als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Und das ist ja der Text, auf dem diese Serie der Predigten basiert ist. Das heißt, der Apostel gesalbt für Aufbau und effektive Strukturen. Prophet gesalbt, die Werte des Reiches Gottes zu bewahren. Der Evangelist, der gesalbt ist, heilsorientiert zu bleiben. Immer das Heil zu suchen. Der Hirte, der gesalbt ist, die Lebensqualität der Menschen zu sehen. Oder der Lehrer, der gesalbt ist, Ausbildungskonzepte zu entwickeln. Und das Ganze geht weiter im Text zur Vollendung. Wer von uns allen, uns Gläubigen, der Heiligen, für das Werk unseres Dienstes. Also Gott möchte, dass wir in unseren Dienst hineinkommen und darin gut ausgebildet sind. Warum? Damit das Haus solide ist. Damit das Haus solide ist. Das heißt, Ausbildung ist zum Dienst, ist Teil unseres Ziels. Und der Text geht weiter für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangt zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Das Ziel dieses Dienstes wird es immer sein, als Apostel werde ich immer schauen, komme ich in eine Gemeinde rein, was sind die Reifungsprozesse? Ich werde immer diese Frage stellen, hey, wenn ich mich hier heute Sonntag für Jesus entscheide, was ist der Weg, dass ich Leiter in eurer Mitte werde? Was ist der Reifungsprozess? Und wie lange dauert das? Und wenn das nicht existiert in einer Gemeinde, dann sage ich, hey, lass uns zusammensitzen. Da hat Gott mir eine Gnade gegeben. Ich bin Apostel. Strukturen und Systeme aufzubauen, um in dem Ganzen zu helfen. Denn nach der Reifung können wir weiterlesen, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt. Das heißt nicht, dass alle Menschen böse sind. Aber gerade in einer Zeit wie heute, mit allen unseren Social Media, wir haben ja so viel Infos. Aber wofür stehen wir? Wir als Gemeinde. Was ist unsere Reifung, unser Reifungsprozess in dem Ganzen? Durch ihre Verschlagenheit zu listlicher Sonne und Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Also ist die Frage des Ausbildungssystems, des gesamten Systems. Weil Stabilität kommt durch System. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, ihr habt einen Prediger gehört, der voller Vision und Leidenschaft predigt und kommt aus dem Gottesdienst und sagt, ja, jetzt erobere ich die Welt. Du bist motiviert durch seine Vision, aber Stabilität kommt durch System. Das heißt, durch Verständnis dessen, wie das hier eigentlich funktioniert. Wie wachse ich hier? Wie reife ich hier? Wie kann ich gefördert werden hier? Wie finde ich meinen Platz in einer Kirche? Damit ich letztendlich den Platz finde, den Gott für mich vorbereitet hat. Unser Text endet dann, lass uns in allem heranwachsen, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus dem ganzen Leib wohl zusammengefügt, verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Gott möchte dich und mich in Effektivität bringen. Er möchte uns hineinbringen, dass wir unsere Rolle, unseren Platz einnehmen. Und da ist wieder meine Aufgabe als Apostel, zu Gemeinden zu helfen. Ich bin nicht der Beste, aber dann gehe ich zum Lehrer der Gemeinde und sage, zeig mir mal dein Ausbildungssystem. Weil ich bin sensibel dafür, ob dieses Ausbildungssystem Stabilität bringt. Oder ich gehe in eine Gemeinde, die gar keins hat und sage, hey, Pionierarbeit, lass uns mal ein Ausbildungssystem aufbauen. Oder ich frage, was ist eure Missionsstrategie? Lokal, regional, national und international, laut Apostelgeschichte 1, Vers 8. Als Einzelne, wie auch als Gesamtgemeinde, als Hauskreis, wie auch als Gesamtgruppe. Jeder Arbeitsbereich. Und ich gehe durch in den Gemeinden und check das mit ihnen. Warum? Weil die Stärke ist in der Stabilität. Wir laufen auf zwei Beinen, in der Welt, in der Gemeinde. Wir laufen auf zwei Beinen, in der Ausbildung und der Mission. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben. Die Hauptaufgaben eines Apostels, diese Stabilität hineinzubringen. Zum Abschluss möchte ich noch einen Aspekt hineinbringen und das ist der verschiedenen Ebenen. Vielleicht habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, Israel war ein großes Volk, hatte einen Leiter Mose und Mose war überfordert. Sein Schwiegervater sagt ihm, teil das Volk ein, einen Leiter über 10, einen über 50, einen über 100, einen über 1000, also Strukturen. Und ich habe festgestellt, es gibt Apostel und es gibt apostolische Begnadigungen. Und apostolische Begnadigungen sind nicht unbedingt Apostel, aber sie haben auch die Begabung der Strukturierung zum Beispiel. Ein Architekt zu sein, um etwas zu planen, was andere dann bauen können. Zum Beispiel eine apostolische Gnade über 10, würde ich sagen, dass jemand, der begnadigt ist, Pläne zu schmieden, wie man Kleingruppen oder Hauskreise aufbauen kann. Wie man sie effektiver machen kann. Wie man sie entwickeln kann, dass sie sich einfacher reproduzieren können. Ja. Oder wenn jemand einer über 50 ist, das kann ein Bereichsgruppenleiter sein, der in dem Bereich die spezielle Berufung hat, wenn er apostolisch begabt ist, das Ganze zu strukturieren, hin zur Stabilität und zur Effektivität, damit wir zur Reifung und zur Ausrüstung aller Gläubigen kommen für ihren Dienst. Und das ist so, da möchte ich zum Abschluss kommen jetzt und auch zum Gebet hier im Raum oder auch zu Hause. Denk mal ganz kurz drüber nach, wie ist es bei dir? Merkst du in deinem eigenen Leben, dass du eigentlich so ein Verlangen hast in dir, eine Befähigung, Strukturen zu legen? Dass du merkst, ja, eigentlich magst du das, so Pläne schmieden, so wie so ein Architekt. Ja, jemand sagt dir eine Vision und du siehst direkt eigentlich einen Bauplan. Vielleicht kein Apostel, der eine ganze Gemeindebewegung startet, aber vielleicht eine apostolische Berufung. Die Gemeinden multipliziert, Hauskreise multipliziert, die Bereiche multiplizieren. Und wenn das für dich der Fall ist, ist jemand hier, kann ich mal sehen, ob jemand sagt, das bin ich eigentlich. Haben wir jemand hier? Da sind eine Person, noch jemand, der sagt, ja, zwei. Ja. Hier werden mehrere sein, drei. Hier sind hundertprozentig mehrere, weil Gemeinde ist durchsetzt mit diesen Diensten. Ich glaube, das ist meine These auf allen Ebenen. Der Apostel ist nicht nur der Topleiter, und nur auf der Ebene der Top-Leitung sichtbar, sondern apostolische Berufung fängt auch schon auf anderen Ebenen an. Wenn man einer über 10 ist, einer über 50. Okay. Und ich würde gerne einfach zum Abschluss jetzt beten. Gerade speziell für die unter euch hier im Raum oder zu Hause, die sagen, hey, das berührt mich. Ich möchte ein Architekt sein. Und vielleicht ist das so, wie es bei mir war in deinem Leben, dass du das nie richtig angenommen hast. Vielleicht, weil du es nicht verstanden hast, vielleicht, weil du nicht wolltest, wie ich. Und dass wir jetzt einfach sagen, Gott, hier bin ich. Ich schmiede gerne Pläne und diese Fähigkeit, Pläne zu schmieden, möchte ich der Gemeinde zur Verfügung stellen. Auf der Ebene, auf der du mich berufen hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für die Gemeinde, für die FCG Bielefeld. Ich danke dir für das stabile Haus, was hier gebaut ist. Und ich bete für diejenigen in unserer Mitte hier und auch zu Hause, die du berufen hast in apostolisches Denken, denen du die Gnadengabe gegeben hast, architektonisch zu zeichnen, Pläne zu schmieden, damit die Gemeinde auf den verschiedenen Ebenen solide gebaut ist und multiplizierend gebaut ist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diese Berufung jetzt festmachst. Herr, dass du diese Männer und Frauen herausrufst, die aus Visionen Baupläne machen können, damit wir in der Zukunft sehen, wie die Gemeinde aufblüht, immer stärker und immer stärker, sich multipliziert. Wie es hier steht, an der Wand aus allen Nähten platzt und dabei grundsolide ist, richtig stabil, hinführt zur Reifung, zur Fülle der Berufung jedes Einzelnen und zur Freisetzung deiner ganzen Kirche, damit dein Reich vorwärts mischt, damit dein Reich sichtbar ist, lokal, regional, national und international, dass die FCG Bielefeld sichtbar ist, lokal, regional, national und international, sich reproduzierend immer mehr Frucht bringt, damit dein Name verherrlicht wird. Das ist mein Gebet, Herr.